Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Guten Abend.
Guten Abend.
Wir gehen in medias res. William Shakespeare, Sonnet 87. Farewell, thou art too dear for my possessing, and like enough thou knowest thy estimate. The charter of thy worth gives thee releasing. My bonds in thee are all determinate, for how do I hold thee but by thy granting? And for that riches, where is my deserving? The cause of this fair gift in me is wanting. And so my patent back again is swerving. Thyself thou gavest, thy own worth then not knowing, or me, to whom thou gavest it, else mistaking. So thy great gift, upon misprision growing, comes home again on better judgment making. Thus have I had thee as a dream does flatter, in sleep a king, but waking no such matter.
Das war das 87. Sonett von Shakespeare. Jetzt habe ich es mal auf Englisch gehört von Jan Röhner. Röhnert, sehr, sehr wunderbar. Schön, dass du mich begleitest. Dieses Sonett war das Initiationssonett für diesen ganzen Gedichtband Hohe See und Niemandsland. Auch das Motto des Bandes, Farewell, thou art too dear for my possessing, ist ja der Beginn dieses Sonetts. Und eine völlig freie Nachdichtung oder Umdichtung, müsste man fast sagen, startet mein Band. Ich lese jetzt meine Variante des 87., meine total veränderte Variante vor. Farewell, du bist mir, Liebste, mehr als teuer. Nimmst du mein Eigentum als deins, mein Stern? Du warst wie hohe See mir nie geheuer und noch beim Lieben wie der Mond so fern. Zwar hab ich, was du gabst, noch abgezwungen deinem so süßen, unwegsamen Leib und bin zu oft tief in dich eingedrungen, Frau Welt, nicht nur aus Gier und Zeitvertreib. Soll ich mit dir im Sturm wie Lier noch tanzen, bis du mein Werk und mich zerbrichst zuletzt? Schon hast du mir den Virus der Bilanzen als Krone der Erschöpfung aufgesetzt. Hoch fuhr ich aus dem Traumreich der Aufmotzer, als König zwar, doch König der Schmarotzer.
Ja, Krone der Erschöpfung, den Eindruck hat man ja nicht, wenn man dein Band liest. Es ist, denke ich, unter den doch sehr, sehr vielen Gedichtbänden und überhaupt Werken von dir, die vorliegen, die man glaube ich auch hier in der Buchhandlung sehen kann. Ich habe nicht nachgezählt, aber es sind sicher so zwischen 30 und 40 Werke mindestens, ne, die von dir erschienen sind, ist das doch auf jeden Fall ein Hauptwerk in vielerlei Hinsicht. Scheint mir einerseits Dinge zusammenzuführen, zu resümieren, die so wie verschiedene Fäden bisher schon parallel liefen und gleichzeitig aber auch nochmal eine Bilanz, hier ist ja auch von Bilanzen die Rede, allerdings vom Virus der Bilanzen, aber das scheint mir doch hier ins Positive gewendet zu sein. Ist es für dich eine Bilanz oder ist es ein Baustein innerhalb deines Werkes?
Ja, es ist nicht nur eine Bilanz meines Lebens, es ist eine Bilanz dessen, was auf Erden passiert, die versuche ich zu ziehen. Ich versuche, ein positives Requiem auf die Erde zu schreiben, in diesem Band auf die Welt, auf das, was uns möglicherweise bevorsteht. Und dieses 87. Sonett, ich gehe mal lieber auf dieses da ein, auf die Krone, wir sind nicht mehr die Krone der Schöpfung. Spätestens seit Corona-Zeiten wissen wir auch, dass wir die Krone der Erschöpfung ja doch auch tragen. Und dieses Gedicht, was ja nicht nur die Geliebte oder den Geliebten, bei Shakespeare weiß man das nicht genau, es sind Rollengedichte, es ist bei Shakespeare eigentlich wurscht, wer angesprochen wird. Jeder darf sich da in die Rolle, die er mag, begeben. Bei mir ist es immer die Geliebte. Das geschieht in meinem Leben im positiven Sinne. Ich darf sehr pessimistisch sein, weil ich im Privaten sehr glücklich bin. Und in diesem Gedicht aber ist mir was passiert. Im Haupt-Corona-Jahr 2020 nehme ich die Begegnung mit diesem 87. Sonett, wo auf einmal an einer Stelle die Wendung bei mir auf einmal sich so auftat, dass ich nicht mehr also mit irgendjemand Geliebten da spreche, sondern der Geliebte ist auf einmal kenntlich, nämlich Frau Welt. Und auf einmal wird die Rolle dessen, der mit Frau Welt zu tun hat, eine ganz andere. Nämlich wie wir mit Eigentum umgehen. Was ist eigentlich Eigentum? Das ist die grundsätzliche Frage, wie bei die bei Novalis schon steht, ja, also die oder später im Spaziergang von Schiller, einem Gedicht, was immer aktueller wird, da wird die Frage des Eigentums gestellt, weil die Natur zerstört alle Formen des Eigentums nach festen Gesetzen, so heißt es bei Novalis. Das steht schon in dem 87. ein bisschen mit drin. Es wird mit Frau Welt gesprochen. Frau Welt ist ja da diese eher christliche Allegorie oder auch bei den Minnesängern, bei Walter von der Vogelweide, so spielt das eine Rolle. Frau Welt. Frau Welt ist praktisch dieses irdische Jammertal eigentlich. Ne? Also es hat ein bisschen pejorativen Anreiz auch, diese Wendung. Und da dachte ich mir, und da kamen dann praktisch vor allen Dingen eben auch Sonette zustande bei mir, die alle neu sind hier in dem Band, die 55 Sonette, die sind alle extra da geschrieben. Andere Gedichte sind überarbeitet, aber da komme ich dann noch zu. Ich lese lieber jetzt gleich mal noch. Aber diese Begegnung mit Frau Welt, na, und auch als alterner Mann, der, nicht ohne Grund, wird auf einmal auch mal König Lear hier benannt, ja auch eine bedeutende Shakespeare-Gestalt. Es geht also in diesem Gedichtband nicht nur um Liebesgedichte, gibt es auch genügend Liebesgedichte, sondern es geht auch vor allen Dingen um Sonette, die mit dieser Welt umgehen. Shakespeare macht es ja ähnlich. Sein berühmtes 66. zum Beispiel ist ein einziger Verriss dessen, was damalige Politik so zu bieten hatte. Kommt einem alles sehr, sehr modern vor.
Aber du führst ja auch ein Zwiegespräch mit dem ureigensten Eigentum der Dichter. Ich meine damit mit der Sprache und natürlich mit der vor dir bereits entstandenen Poesie, die du kennst und die irgendwie auch durch dich hindurch gefiltert und auch in deiner Wahrnehmung nochmal eine ganz andere wird. Also verschiedene dichterische Gestalten neben Shakespeare und nach Shakespeare, teilweise auch erfundene Gestalten oder semi-fiktive Gestalten, denen wir begegnen in deinem Buch, die gleichzeitig auch nochmal eine ganz eigene Literaturgeschichte schreiben.
Ja,
das können wir hier erleben.
Ja. Aber das ist, das ist es eben, wenn man Bilanz zieht, kommen eben die Geister zum Tragen, die wichtig sind. Und es sind keine vergangenen oder überwundenen oder Geister, es sind keine literarischen Epochen, die abgelegt sind. Gute Dichter, das wusste am besten schon von den modernen Virginia Woolf, gute Dichtung ist immer aktuell. Und die Dinge, die beispielsweise auch Shakespeare in seinen Sonetten behandelt, sind eben aktuell geblieben. Also ich muss nicht auf Deibel kommen raus. Ich könnte, wenn ich wollte, manieriert werden und neue Formen von Poesie entdecken. Ich denke mir, dass der Innovationsgrad, den ich beizutragen habe, durch meine unverwechselbare Individualität so und so zum Tragen kommt. Ich halte mich für jemand, der absolut am Puls der Zeit ist und auch mit den Texten vorn dran mit ist. Aber ich habe eben große alte Namen in dem Fall bei mir im Hintergrund. Die sehen zumal ich eine Art christliche Seefahrt im allegorischen Sinne in dem Band ja mache. Der heißt Hohe See und Niemands Land. Ich lese mal am besten. Mal noch ein bisschen und weil es zum großen Teil eben auch eine Seereise ist, kommt noch ein anderer wichtiger Geist noch hinzu, nämlich der heilige Brendan. Aber über den sprechen wir noch. Und auch die Wikinger sind in dem Band wichtig. In dem folgenden Gedicht, das ist schon mal veröffentlicht worden in einer Urform, in einem Band, der sogar denselben Titel trug wie jetzt das folgende Gedicht. Aber dieses hier ist auf diesem heutigen Stand jetzt. Wie überhaupt die viele Texte, die hier in dem Band sind, sind in anderer Form schon mal erschienen. Ich schreibe, da bin ich nicht anders als so manche andere. Also berüchtigt war ja auch Mörike zum Beispiel, Eduard Mörike. Ich schreibe gerne meine Gedichte immer noch um, und wenn es Jahrzehnte später ist. Und davon sind so ein Drittel der Gedichte, die hier drin sind, sind alles umgeschriebene. Nur, wie gesagt, die Sonette sind neu. Und jetzt eins der umgeschriebenen ist dieses. Wir fahren gen Ginnungagap, vom Frost eisweißer Nacht zerrissene Meute. Nichts beugt ins Joch uns, und bald stößt hinab das Drachenschiff und packt die Abgrundbeute. Seht Windstoß schnell ein Birkenblatt auf Eis. So leicht fahren hinter virtuellen Schilden wir hin, wo Gott nichts will und Mann nichts weiß, die Axt ins Herz zu hauen, Höllen und Gefilden. Frau Sonne steht und eilt auch in der Nacht und dehnt ins Jenseits unsere Schattenlanzen, die nur das Treibeisfeld noch knickt und lacht, weil wir mit ihr hier statt mit Ymir tanzen. Frau Hölle droht mit Strohtod, doch der Stolz lässt uns selbst noch als kalte Lederleichen so siegreich rudern. Unser Ruderholz tönt kühn nach Scully, Wolf und Sonne scheuchen. Da hängen wir den Höllenhund noch ab. Game over, Garm, du hast nichts mehr zu lachen. Auf dieser ganzen Reise bis zum Gap zieht nicht mal eine Flechte mit dem Drachen. Auf nach Ginnungagap, mit Gär und Meck, vom Eismeer nach Kopf unter. Wir bleiben Sieger noch im Abgrundgrab. Weltendes Kälte macht uns gerade munter. Hier merken Sie, das ist ein Rollengedicht. Ich bin nicht so ein Wikinger, ich bin nicht so ein Weltuntergangsfahrer, aber mit Gefahren, mit abgestürzt, würde ich mal wenigstens sagen. Ins Alabastergel so fremder Fühlung, in solchen Kinosaal ganz anderen Verlangens, kommt keiner. Dringt er eines Liedschlags auch hellwach im Tiefschlaf vor bis nach Atlantis, wo Rostgewölk erlöster Wracks die Zinnen noch krönt und wo als Zirruswolken stehen Eriks und Brandons Segel wie für immer. Dort steigt der Pottwal auf, Tromba Marina. Darauf spielt der allein sein Liebeslied, der einen Sturzflug tief ins Meer kann wagen, zur Dunkelheitsumarmung mit Kalmaren. Wie gern auch wären wir an unserem Ende von dieser Woge, die sich spürt, verschlungen. Uns plagt aus ihrem Raum nicht eine Lampe. Was rollt da auf uns zu mit dieser Brandung? Zuckt da das Lied erwachender Planeten? Was soll des Pottwals ständig letztes Winken? Er war nie Boot für uns und niemals Boote. Zu kleingehirnt verzehrten wir den Walrat. Der Pottwal mit der großen Feuerschaufel schürt schon die Grönlandsonne. Schon jagt der Blasrohrjäger mit Sonaren am Grund von allen unseren Monitoren und bleibt eher als wir noch unverloren im Lärm von Millionen irren Schrauben. Wo wir im anderen der Nacht noch glauben, hört schon der Pottwal, wie an Schelf und Stränden die Schiffe schlaffer werden und verenden. So, gehen wir mal an Land, aber nur fast an Land, eigentlich nach Amsterdam. Sind auch zwei Sonette, die jetzt kommen, aber die reimen sich nicht. Also ich habe auch Sonette drin, die haben bloß drei Zeilen, das gibt's auch. Aber die meisten sind im klassischen Sinn so, wie sie sein müssen. Das, sonst dachte ich mir, muss ich das nicht machen, schon. Ich war offline, ein ungereimter Fisch, ein Stockfisch, vierter Stock, stocktaub und stumm. Mir wuchs ein Moospelz und, Verwall, ich hörte, dem Abendregen zu, darin der Schütze wie Grill versank. Wie der Polyp da zirpte, als Mond im Neonschein des U-Boot-Hafens von Schiphol. Dort, wo rosa Leuchtschrift aufstieg, Gedankenstrich stieg nach Gedankenstrich, war bald im Standby Mars zu sehen. Kein Anruf und ungetrübt die ganz versunkene Sicht und ringsum gingen Flickflacksterne auf in frisch gefluteten Korallenstöcken und stündlich übers Oberlicht hinweg schäumten die Hammerhaie her aus London. Trafalgar reimt sich längst nur noch auf Spaßbad. Und sieh mal, Adam unter Meeresspiegel mit U-Galeeren, wo klatschnass rotieren je 40 Girly-Achseln. Ahabs Speedboat, den Pram voll Fahrradschutt, den Grachtenglasfisch und Meerrauch im bekifften Buddelschiff. Farewell, dem Floß Medusa darauf stehen, gewaschene Raben mit Sektglas im Anschlag. Einräder fahren kopfunter übers Wasser und selbst ein Holzklo wankt als kühner Kutter gen Svalbard und die meisten Menschen haben die Bordkarte zum Mars, wenn nicht zum Mond und drunter, drüber gehen die Kielwässer. Welt unter kennt auch Freuden. Frag die Römer. Ich merke mit Erschrecken, ich habe noch gar kein Liebessonett vorgelesen. Jetzt kommt aber eins. Das ist dann so eins, wie es auch bei Shakespeare sein muss. Du hörtest, dass ich's war, an meinem Schritt noch hinter dir und nach so vielen Jahren. Auch du gingst ja für immer mit mir mit. Ich wusste es auf einmal mit den Haaren. Waren wir denn so unlösbar verknüpft, als hätte nicht die Zeit das Band zerrissen? Ein Kind der Zeit war ich, das springt und hüpft. Es fiel mir sogar leicht, dich zu vermissen. Ich nahm dich tief in mir wohl nicht mehr wahr. Glück, blinder Passagier dort im Versteck. Auf hoher See erst wird es offenbar. Dein Steuerrad, mein Schritt an Deck. Doch wer zur See fährt, hofft auch, dass er landet, dass Liebe Liebe bleibt, noch wenn sie strandet.
Ja, ich dachte mir jetzt gerade auch im Mithören deiner Sonette, trotz dieses Schlussgedichts jetzt an diesem Block, was so einen positiven Ausblick lässt, dass Liebe Liebe bleibt, noch wenn sie strandet oder selbst wenn sie strandet. Aber das Stranden, das ist ja hier ein durchgehendes Motiv. Ist das bei dir so ein Wechselspiel, ja, zwischen dem Weltuntergang, ja, der poetisch verdichtet wird, Weltuntergang, vielleicht aber auch ganz, also nicht im religiösen, sondern tatsächlich im profanen Sinne und der Liebe, die uns dann doch vielleicht irgendwie retten könnte, oder was ist es?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach sogar zu beantworten, diese komplizierte Frage. Weltuntergang hat es immer schon gegeben. Und das kann man schon aus den Lektüren von Shakespeare, Dante und wenn du die Johannes Apokalypse erwähnst, natürlich auch, ne? Kannst du da nehmen. Es ist eben, Weltuntergang war schon immer. Ich werde, wenn ich das noch irgendwie hinkriege, wollte ich immer schon mal ein Buch schreiben und ich wird ein Roman und den kriege ich auch hin. Der spielt vor 3200 Jahren im alten Ägypten. In der Zeit war Weltuntergang. Es war Klimakrise, es war Krieg, es war Vernichtung, weil die Bronzezeit ging zu Ende, die Eisenzeit kam auf. Also das muss zum Teil fürchterlich für die Leute gewesen sein, in der Zeit zu leben. Es gab wirklich eine echte Klimakrise damals. Ja, überall. Gleichzeitig war die auch durch Menschen verursacht. Also kann man ja schon in Gilgamesch-Epos nachlesen. Auf einmal waren im Libanon die ganzen Wälder weg, weil so viel Schiffbau gebraucht worden. Ne? Und in meinem Buch sind eine junge und eine ältere Frau, ich werde weiter nichts darüber sagen, das wird ein Experiment. Da gehe ich mal so weit zurück, um zu zeigen, dass die Leute auch schon vor langer Zeit und generell vor schwierigen Problemen, sage ich mal, stehen. Ja, nichtsdestotrotz haben wir natürlich jetzt handfeste Probleme. Und ich bin auch nicht Anhänger dieser zur Formel gewordenen Sentenz von Hölderlin, dass das Rettende immer da wachse, wo die Gefahr ist. Das eben nicht, das wäre zu idyllisch. Mhm. Aber im Prinzip hast du schon recht. Also die Konzeption dieses Buches oder wo die Reise hinging, war mir seit dem 87. so nett klar. Es ist eine Art Requiem. Und ein Requiem singt man nicht nur Dinge, weil man älter ist und muss sich eh von bestimmten Sachen verabschieden, sondern ich nehme von wenigstens andeutungsweise von Dingen Abschied, von denen ich vor einiger Zeit noch dachte, die bleiben immer. Also ich nehme aber nicht so Abschied, als wenn das jetzt folgerichtig so kommen wird, aber die Ahnungen, die einen beschleichen, die Möglichkeiten, die sich auftun, sollen durchaus hier mit durchwalten durch die Texte und auch beunruhigen.
So, ne? Ja, es ist für mich eine Apokalypse, die sich quasi aus der Logik deiner Gedichte ergibt. Aus der Logik, wie die Gedichte gemacht sind, ja, und wie die Gedichte Welt sehen und auch in ihren Strukturen miteinander zusammenbringen. Also das berührt sich natürlich permanent mit den Erfahrungen, nennen wir es Anthropozän, nennen wir es Klimawandel und Artensterben und so all diese Dinge. Aber gleichzeitig ist es sozusagen nicht thematisch aufgedrückt, sondern kommt selber aus den Gedichten heraus. Ne? Das ist, glaube ich, wichtig. Du hast dir das Thema nicht gesucht, sondern die Gedichte haben das einfach aufgegriffen und haben es plötzlich mit ihrer eigenen Form oder mit ihrem Formenreichtum, der vielleicht aus der Sonett als so eine Art Grundform dieses Bandes kommt, aufgegriffen und variiert.
Da habe ich gleich mal hier eine Seite aufgeschlagen mit einem Text, der vielleicht noch ein bisschen besser bringt, was ich sage. Es ist nicht immer der Mensch im Mittelpunkt von Geschehnissen, die beunruhigend sind. Was wir ja lernen müssen, was ich in den letzten Jahren an naturkundlicher Literatur alles gelesen habe, über das Anthropozän oder sowas, was wir zu lernen haben, ist ja, wie wir uns realistischer auf das, was wir bisher Umwelt genannt haben, einlassen, wie wir hier auf diesem Planeten nicht nur leben wollen, sondern wie wir das können. Und schon allein genaues Hinschauen macht ja manchmal beunruhigende Phänomene aus der Natur aus. Die Natur ist ja weder gut noch böse. Bei Arno Schmidt heißt es sogar, die Natur ist eine Mischung zwischen Folterkeller und Affenstall. So weit würde ich ja überhaupt nicht gehen. Aber ich lese jetzt mal so nett vor über einen Berg, den ich öfters im Visier hatte, weil ich ein paar Mal in Armenien war und Umgebung. Und da wird man folgendes Phänomen immer wieder aus den unmöglichsten Perspektiven ansichtig. Einer der Giganten dieser Welt vom Anblicken ist der Ararat. Und dieser Ararat, der ist ja ein Vulkan. Ich will nur sagen, der letzte Seitenwandausbruch des Ararat war 1836. Da ist ein ganzes Dorf und ein Kloster bei vernichtet worden. Der Eisberg Ararat schwimmt durch die Nacht und schlitzt Noahs Titanic mit dem Gipfel. Was hat vom Menschen auch nur einen Zipfel jemals auf einen festen Grund gebracht? Selbst nachts wirkt Ararat noch ausgedacht vor lauter Gottesmacht und Glanzverlangen und lässt da rings auch goldene Sternlein prangen, hat ihn Vernichtung doch so hoch gebracht. Sein Scheindasein als Eis- und Himmelsfaltung ist Finsternis aus reinstem Licht erbaut, als höhere Ertrunkenenverwaltung für ewiges Verschweben ohne Laut um dieses Schlackenungeheuer. Der Ararat bewacht das Urknallfeuer.
Ja. Du bist ja in Halle an wahrscheinlich dem besten Ort in Europa, um Vor- und Frühgeschichte, um Archäologie hautnah zu erleben, mit diesem wunderbaren Museum dort. Ich finde auch immer wieder Spuren, auch wenn du sagst, wir hatten ja immer schon permanent Weltuntergang in allen Epochen der Menschheitsgeschichte, so wie sie uns überliefert ist. Trägt das auch diese Beschäftigung mit Archäologie irgendwie bei zu deinem Bild vom Menschen, von der Welt? Also das finde ich auch schon in deinem Werk, auch in den früheren Sachen schon angelegt. Also gerade auch dieser reiche Fundus an archäologischen Fundstätten, den wir so in deiner Umgebung, ja, um die Saale herum, Halle, Sachsen-Anhalt insgesamt haben, aber auch die Orte, die du bereist hast. Würdest du dich auch als eine Art von Archäologen mit bezeichnen? Oder?
Nein, das vielleicht nicht. Da müsste man eher André Schinkel, der das studiert hat, mal fragen. Das so nicht, aber nichtsdestotrotz hat mich das immer interessiert. Und dazu muss man natürlich nicht nur in Halle sitzen, man kann man genauso in Weimar und in Thüringen sein. Hier gibt es auch hier noch aufregende Funde und in anderen Stellen Deutschlands und Europas. Hier haben außerdem noch freilich interessieren eine frühe Form menschlichen Daseins sehr. Ne? Also ich empfehle zum Beispiel auch Mellers Buch über die Schamanen von Bad Dürnberg mal zu lesen. Das ist ein aufregender Krimi. Kann man sagen, da ist alle Themen abgedeckt, die heutzutage so im Schwange sind. Und trotzdem ist es Archäologie-Krimi. So, in der Art bin ich ein interessierter Laie, sagen wir mal so. Aber in der Tat macht mir das Spaß, mich manchmal weit zurückzuversetzen in Vergangenheiten. Das mache ich gerne.
Also welche Epoche der Weltgeschichte oder welche Untergangsepoche der Weltgeschichte wäre denn die gewesen, wo du am liebsten gern dabei gewesen wärst? Die Rosenkriege in England, nee, Shakespeare
nee,
oder...
Nee, hör auf, ich will nirgends dabei sein. Ja. Also, es ist jetzt alles noch in Ordnung. Also wir können andererseits auch froh sein, dass wir heute leben. Nein, ich möchte da auch noch nicht mal Mäuschen... Ja, Mäuschen spielen möchte man schon. Ne? Nee, also... Interessante Epochen für mich waren die Goethe-Zeit, also die Zeit der napoleonischen Kriege vor allen Dingen. Da habe ich auch ein Buch zugeschrieben. Da habe ich mich sehr reingekniet.
Meckels-Messerzüge.
Und eine Zeit, die ich noch nicht so reflektiert habe, oder jedenfalls nur in der Schublade, ist die Merowinger-Zeit. Also da ja, praktisch eigentlich der Untergang der Antike und die Auferstehung des Abendlandes im Merowingerreich. Das hat mich auch immer sehr interessiert und interessiert mich immer noch. Und das alte Ägypten, und zwar diese zu Ende gehenden Epoche der Großreiche dann also um 3100, also ab Ramses III. Das ist so die Zeit, die mich interessiert. Genau in der Zeit, wo auch Klimawandel und sowas da stattfand. Und der Seevölkersturm, ne? Ja, die erlebten, also wie ich vorhin schon sagte, ähnliche Dinge wie wir heute auch. Deswegen soll man sich heute zwar nicht beruhigen, aber wir leben nun mal auf einem Planeten, der eben auch seine Gefahren hat mit uns darauf. So, wie finden wir jetzt den Übergang? Ich würde mal sagen... Ich
wollte noch auf T.S. Eliot zu sprechen kommen. Weil er ist ja auch einer, der sagt, naja, unser Zeitalter, kann man ja gar nichts mehr wirklich dazu sagen. Er hatte diese Wendung, a heap of broken images. Also das Beste, was man sagen kann, ist, ne, dass also zerbrochene Bilder oder Spiegelbilder uns umgeben. Und er hat sich ja dann auch versucht, oder vielleicht auch die Interpretation unserer Zeit aufzuwerten oder seiner Zeit, die vielleicht immer noch die unsrige ist, durch den Rückgriff in den Mythos, in die Geschichte, Religion und vor allem natürlich auch poetische Zeugnisse, das, was für ihn geblieben ist, wie Ezra Pound, auch ähnlich. Ja. Ich glaube, dass die beiden für dich auf eine gewisse Weise dann auch wichtig sind, also durch ihren Traditionsbezug auch.
Ja, T.S. Eliot sowieso, ist klar, The Wasteland, ne? Und da heißt ja die von Norbert Hummel, ja ganz prima und genial fast übersetzte Neuübersetzung von The Wasteland, habe ich hier sogar ein Zitat, also nicht, dass wir uns vorbereitet hätten, das ist jetzt reiner Zufall. In The Wasteland heißt eine berühmte Stelle, mit diesen Bruchstücken stützte ich meine Trümmer, warum auch nicht, passt schon. Das könnte auch ein Motto für mein Band sein, der ja auch ein Abenteuer ist. Also wie ich da reingegangen bin, weiß ich, aber wie ich da dann durchgekommen bin und wieder rausgekommen bin, weiß ich bis heute nicht. Ich bin selber noch einer, der durch meine eigenen Lande irrt. Aber ich entdecke immer wieder auch was Neues. Und das Spannende auch an Shakespeare-Sonetten oder an gebundene Formen überhaupt, wenn man sich so drauf einlässt, man kann ja auch scheitern, ist aber, dass man immer ganz woanders rauskommt, als man denkt, wo man hin wollte. Also das ist unglaublich spannend und man wird letztendlich auch nicht fertig. Also auch selbst die Sonette könnte man immer wieder noch begucken und beargwöhnen und an verschiedenen Stellen auch noch was machen. Aber ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Andere haben das auch so. Also Octavio Paz, der Mexikaner, hat mal irgendwann mal gesagt, als sie ihn sagten, wann ist für ihn ein Gedicht fertig, hat er gesagt, wenn ich einfach aufhöre, daran weiterzuarbeiten. Soll ich mal noch ein bisschen was...
Ja, also... Ich finde dieses Gedicht südlich von Leipzig mit den Tundra-Birken, da kommt das ja alles zusammen. Also einerseits der Kohleabbau, ja, der Raubbau, der betrieben wurde, die Baggerseen und gleichzeitig sagen das von dir darin gefundene Bild, die Erhöhung vielleicht auch durch eine geschichtliche Vertiefung. Ja.
Okay, dann lese ich das. Aber wenn ich das nun schon nehme, obwohl wir hier in Weimar sind, bin ich in Leipzig. Also ich nehme das, weil es Niemandsland in gewisser Hinsicht ist. Und dann habe ich, wenn wir schon mal eine Halde haben, dann bringe ich noch eine Halde, die noch näher an Halle ransteht und die mir noch lieber ist. Lese ich mal zwei dieser Texte. Also die Gedichte in meinem Band, die haben alle keinen Titel, sondern Binnentitel. Das habe ich mir von Nancy Hünger abgeguckt. Also ich klaue ja überall und bei Nancy natürlich auch. So. Südlich von Leipzig, die Tundra-Birken da oben, Geh über das Fjell mit Kuckuckslicht nelken, Millionen Insekten an Handys können nicht irren. Sie bauen auf den Fels der Verschüttung. Sie leben auf Kippe. Das ist die Hochhalde Trages. Ein Zeitalter früher noch sah ich von unten und braun gilb wie durch eine Brille aus Altöl die Kipper und Kipploren von Ramses dem Dritten hochkriechen im Tagebau Inferno Zukunft. Gab es kein Zagen, kein Zittern wie Espen, Hain. Der Schichtbus nachmittags um 5 fuhr manchmal Triumph durch eine Allee aus waberndem Schwarz. Links und rechts stand Volkspolizei zur Ehre des Bergbaus im 10 Meter Abstand mit brennenden Fackeln. Du konntest am anderen Morgen die Augen dir reiben und hattest dir Würmer gerollt. Ich nannte die Tiere Brikettwürmchen, etwa 10 Stück, ergaben beim Zünden ein Püff oder Zisch im großen Schleuderascher des Landes. Ich sehe noch, wie hinter dem Panzerglasfenster das Schutz des Schutzhäuschens hoch auf dem Laufsteg der Kohle, als sie schon schossen und stürzte die Bergwand, den Kumpel wie taubstumm was brüllen. Novalis, sieh zu, dass du Land gewinnst, Spinner. Nun nennt man das rings um mich her stolz Neuseenland. Ins südliche Schlachtfeld Napoleons und Ulbrichts kommt wieder nach Sachsen ein Vortrupp des Meeres. Bye bye, Süddakota, so marsrot und cyanblau mit Lachen wie Lakes, ihr sepiabunten Badlands, goodbye. Ich sehe schon hier oben die winzigen Späher, wie sie Ruja beschrieb. Erst eine Handvoll von Wasser, ein Halm, dann am Halm, Käfer an Käfer im Panzer aus schwarzblauem Stahl. So also wächst er über Leipzig der Himmel mit Fichtelberg, Brocken und Kulm, mit fernblauem Mansfeld, Merseburg, Halle, Zeitz, Röcken, unverschämt blau wie vom Farblehrer Goethe. Ein hymnisches Festkleid aus Nacht, auch und Tod über dem Reich der Gefräßigkeit hier. Auf diesem Sichtkreis Meersachsens erkenne dich. Kein Vorort nirgends mehr und alles fragil, wie ein schon kohlefressender uralter Saurier. Und so leicht wie ein rostgelbes Blatt nun, fällt es nach hier oder fällt es nach dort? Klobikau nennt sich ein Kunstberg der Urknallgewalt. Unheimlich wie aus dem Nichts wuchs der Petersbergbruder über dem ältesten Landkreis von Deutschland als Wächter, dann als ein nuklearer Zwingherr der Welt. Leer sind seit langem die Midgard-Schlangensegmente. Lehrreich und scharf sind nicht länger die Sushis des Schreckens. Längst stockt die Sojasauce des Teers auf den Toren, rieselt Beton, der auf Reis oder Trockenschnee macht. Meterdick lastet und raugelb der Stahl, doch er schwebt auch über dem trügenden Grundbuch der Geiseltallandschaft. Wo ist der Text hier sediert längst, was Geisel hieß, fließt, wo schon jetzt hörbar ein Lied weht, jenseits der Menschen. Klobikau nennt sich ein Grab der verwirklichten Träume. Zaubernuss, Urpferd und Tagebau, kalkiges Machthirn, alles ist drin, von tiefst unten zu oberst. Und dennoch wächst für die schönsten Geosekunden der Wein über dem Geiseltalsee. Aus Südafrika fliegt nun wieder der Bienenfresser, der Prallhang und Schüttgut liebt und sich Heimat wie wir in das Haltlose bohrt. Oben im Krügerpark wandern in Herden die Büsche über den blühenden Abraum der Halde und ringsum macht auf dem Schachbrett wie immer sich endspielbereit Deutschlands Mitte mit seinen alten, zerwölkten Figuren.
Ja, diese Tagebaugedichte sind für mich die schönsten in deinem Band, auch weil sie anknüpfen an deine Anfänge, also die Übungen im Joch, der Bus, der zur Frühschicht fährt, ja, so ein, ich erinnere mich an eines der meines Erachtens schönsten Gedichte in den Übungen im Joch, hat genau so einen Bus, der glaube ich von Zeitz.
Von Zeitz nach Halle, ja.
Genau, stimmt, ja. Oder ja, Merseburg, ja, ja. Ja, fährt zum Gegenstand. Schließt sich für dich da irgendwie ein Kreis oder ist das zufällig? Oder?
Naja, ich muss ja nicht wirklich auf der Hohen See fahren. Hm. Das mache ich ja im Gedicht zwar und seltener in Wirklichkeit. Aber was Niemandsland ist, haben wir in Mitteldeutschland doch vor der Haustür. Wir haben den größten Autor für Niemandsland-Sachen vielleicht oder einer der größten Autoren für Niemandsländer weltweit, Wolfgang Kilbig, der das genau zum Thema gemacht hat. Und auf dessen Seite habe ich mich geschlagen, weniger auf die Seite der armen Elitenliteraturen, die jetzt gerade auch wieder den internationalen Booker-Preis bekommen haben. Also Jenny Erpenbeck ist nicht so mein Fall. Sowas, diese Art gefällt mir nicht, sondern bei Niemandslands Sachen gehe ich doch lieber dahin, wo die Leute wirklich wohnen. So, und ja, im übertragenen Sinne ist ja Niemandsland etwas, was noch nicht gewonnen wurde. Es ist erstmal noch, es gehört niemandem und vielleicht soll es auch niemandem gehören und vielleicht, man kann es auch ins Positive wenden, wenn man will.
Ja, also es ist also und Zeitstrahl betrachtet, in die Vergangenheit und in die Zukunft hin offen. Also du hast ja diese Zählernzeile,
ja, die noch
Lieder zu singen, jenseits der Menschen, steckt hier mit drin, neben vielen anderen Anspielungen, aber die ist, glaube ich, besonders wichtig hier und die du quasi prallen lässt auf diese ja scheinbar verwüstete Tagebaulandschaft, die aber erstaunlicherweise aus sich heraus, und dann hat man auch nachgeholfen und hat das dann zu Naturschutzgebieten teilweise mit erklärt, ganz, ganz neue Biotope erschaffen hat, Bienenfresser. Ja, also, weil eben diese Abraumwände mit dem Schutt aus dem Abraum vom Kohlebergbau so unglaublich steil geworden sind und auch so lockeres Material enthalten, dass die Bienenfresser da ihre Brutlöcher reinbohren können und gleichzeitig diese Hänge auch so unglaublich heiß werden dann, sodass das mindestens also so wie am Kaiserstuhl in Süddeutschland warm wird, wo es bis dahin nur ein Bienenfresservorkommen gegeben hatte in Deutschland. Und nun sind die meisten Bienenfresser im deutschsprachigen Raum tatsächlich am besagten Geiseltalsee zu finden.
Aber also, sie sind da nicht erstmalig, sondern sie waren
seit den 80ern, ne?
Sie waren schon vor, ich weiß jetzt nicht genau, vor wie vielen Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten, die waren
und immer mal schon.
Sie waren immer schon mal da. Also da brauchte das auch nicht den Braunkohl, den Kohlenabbau.
Aber es hat nachgeholfen. Also die Strukturen,
Strukturen sind da.
Scheinbar hässliche sagen Ruderalflächen, also Folgeflächen, ne, dieser Bergbau, Bau- und Abraumgebiete, die aber plötzlich die Idealflächen waren, die Idealbiotope für die Brutplätze. Ne? Also die Natur muss nicht unbedingt schön sein für uns, ja. Sie kann es dann wieder werden, weil also man sieht dann die Leute in ihren Campingstühlen mit den Riesenspektiven, die Ornithologen, ne, ihren Wochenend-Hobby nachgehen, die Bienenfresser zu filmen und fotografieren. Ich kann das vollauf verstehen. Es ist also ein Klangteppich allein. Es ist fast noch schöner, sie zu hören, als sie zu sehen. Mhm. Ja. Und schön, dass du sie hier ins Lied gebracht hast oder in die Strophen. Und natürlich auch Grundbuch der Landschaft. Da denke ich natürlich auch an Wulf Kirsten. Wir sind ja hier in Weimar. Und ich weiß, dass Wolf ja für dich auch wichtig war. wie spielt er denn auch vielleicht in dein gegenwärtiges Schreiben mit hinein? Kannst du das so?
Ja, du hast ja an den letzten beiden Haldengedichten gewissermaßen im Unterton Wolf Kirsten gleich mitreden hören. Natürlich hat er insgesamt eine ganz andere Marschroute als ich gehabt, aber wir haben doch ein paar Parallelen doch immer gehabt. Und in solchen Gedichten ist er natürlich mit enthalten. Also der ist immer da. Also er ist einer von denen, die immer da sind, bei mir jedenfalls. So. Und man muss ja aber auch nicht nur auf die eigenen Erfahrungen im mitteldeutschen Raum, um Niemandsland zu untersuchen, zurückgreifen. So ist ja mein Band und das ist ja kein Band für mitteldeutsche Gedichte, sondern das sind ein paar von den Texten, die da sind noch zwei oder drei andere noch und noch ein paar aus dem Wendland. Es gibt auch noch ein paar Sonette Wendland, wo ich fast ein Jahr zugebracht habe. Spielt ja auch eine Rolle. Ansonsten ist es doch mehr eine Fiktion, der ganze Band auch, ne? Also, aber nicht nur, also ich lese jetzt mal ein Sonett vor, wo auch Niemandsland ist, aber eine der schönsten Stellen der Welt, sagt man, ist ja dieser Highway Nummer 1 in Kalifornien. Und da war ich mit meiner lieben Frauke vor ein paar Jahren mal, weil sie da zu tun hatte in San Francisco und weil ich mal zu Robinson Jeffers wollte. Robinson Jeffers ist jemand, ein Dichter, den auch Wolf Kirsten hoch verehrt hat, sich, nehme ich mal an, weil er einen Blick auf die Natur hatte, der wieder modern geworden ist, nämlich da hat man auch was auszuhalten. Es ist nicht die reinste Idylle und auch nicht dort, wo es spielt, das folgende Sonett. Als Jeffers Haus sich aus der Wolke schälte, nach ihrem Ich-bin-Silberpfirsich-Trick, war es ein Raumschiff, nichts für Auserwählte, doch unwägbarer Auswuchs selbst von Glück. Entmenschlicht, kosmisch, dringt durchs Tor die Weite, als wär sie hohe See und niemands Land. Als wären wir, my dear, nur jetzt und heute, wo Wahrheit abkippt über den Himmelsrand. Willst du denn da noch eine Fahne pflanzen und will ich Feldherr sein von weiter Flur? Sollen wir wie Plastikmüll im Ozean tanzen, vor Freude abzuheben vom Big Sur? Robinson Jeffers donnert im Gehäuse, kein Mensch kommt durch die Weltraumschleuse. Ja, da bloß noch ein kleiner Hinweis, man kann ja viel dann noch so dazu hinzufügen. Wie kommt der Plastikmüll da in den Pazifik, da in so einer schönen Ecke? Ja, da nicht so weit weg ist einer der größten Plastikmüllstrudel der Welt von der Größe Australiens. Na? The Great Garbage Patch oder wie der heißt. Also Niemandsland dringt auch bis an die schönsten Küsten auf Erden vor, zum Beispiel, ne?
Ja, du hast deine Frau Frauke erwähnt, die ist ja insofern jetzt auch über das Biografische hinaus vielleicht relevant, weil sie ja auch Bücher macht, ne? Also Künstlerbücher.
Ja.
Inwieweit ist denn so diese Beschäftigung dann für dich auch eine Inspirationsquelle, also die Kunst, auch die Bildende, also sozusagen das Schriftüberschreitende, ne? Kannst du für deine Lyrik daraus was gewinnen, ja, also insgesamt, ne, die Kunst, der Bereich der Bilder, oder ist das für dich weniger relevant, ja, das Grafische, ja, das Zeichnen?
Frauke regt mich einfach dadurch an, weil sie so fleißig ist und weil sie so erfindungsreich ist und weil sie so eine tolle Handwerkerin ist. Sie hat ja auch einen Meister, einen Buchbindemeister und was sie alles so noch hat. Und sie ist seit 1990 an der Burg Giebichenstein, ist da Werkstattleiterin in der Buchkunst und ist in vielen internationalen Sammlungen, vor allen Dingen in den USA, mit ihren Büchern da auch vertreten. Ja, das ist für mich natürlich eine spannende Angelegenheit, dass auf einem wirklich ganz anderen Feld Dinge passieren, und es ist einfach insgesamt anregend, sowas konkret kann ich da manches gar nicht sagen, was das so in mir so auslöst, aber es gibt ja auch Bücher von ihr, wo dann Texte von mir drin sind, also eins zum Beispiel, wo sie die Papiere selber geschöpft hat, sie hat auch die Papierwerkstatt der Burg Giebichenstein gegründet und selber geleitet und hat Papiere geschöpft, wo selbst die Chinesen und Japaner dann auf der Frankfurter Buchmesse gestaunt haben, wie das sie macht ist und nicht rausgekriegt haben, wie. Ist auch nicht rauszukriegen, so leicht. Und ja, da habe ich also Wolke und Wasser heißt das. Und das, da geht es ums Buch Hiob und um die gigantische Rede, die der Herr im Himmel dann gegenüber Hiob hält. So eine Angeberrede, Wagner hoch drei. Und da habe ich so ein paar Haikus draus gemacht, die man so als kleinen Roman lesen kann. Und da hat Frauke ein Buch draus gemacht. Also das ist mal eine Form von Zusammenarbeit, die dann so geht. Ne? Oder so, gibt dann manchmal so Querverbindungen. So. Das hat aber jetzt nun die wichtigste Verbindung, die ich mit Frauke heißt ja meine Frau und meine Liebste. Die wichtigste Verbindung, die in diesem Band ist, ist die, dass der Band überhaupt da ist. Weil sie ist der Adressat und sie hat zum Schluss dieses Bandes ein ihr gewidmetes Gedicht, das eine Überschrift hat, nämlich für Frauke. So, da weiß man dann wenigstens, wenn man die letzte Seite aufschlägt, für was der ganze Aufwand hier betrieben ist. Vielleicht, wenn man eine glückliche Partnerschaft hat, ist es überhaupt möglich, genauer auch in die Abgründe zu gucken, die man sonst vielleicht sich nicht anzugucken traut. Zu zweit ist manches eben doch leichter, manches ist natürlich auch schwieriger. Na klar, ne?
Aber du hast ja auch so formale Experimente zum Teil oder einen Blick in die Kunstgeschichte, der jetzt nicht nur auf die Bilder schaut, sondern auch auf die Bewegung. Also ich denke an dieses C. Twombly-Gedicht, Lepanto-Schlacht. Ne?
Ja.
Also wer das kennt, München, Museum Brandhorst, Pinakothek, das sieht man ja erstmal nicht die Schiffe, sondern man muss sie mit in diese Bewegung hinein imaginieren. Ne? Also das Beste, was über Twombly geschrieben wurde, stammt, glaube ich, von Roland Barthes, ja, also wo es auch um diese Bewegung, ne? Dieses Kritzeln geht, ne? und nicht das Bild an sich. Ne? Kann man das übertragen auch auf das, was dir insgesamt vorschwebt? Es ist also nicht nur ein Bild einer deiner Welt und unserer Welt ergeben soll, sondern auch die Bewegung, die sich hier durchzieht von dieser Übertragung des 87. Sonetts bis, ich sag mal, in den Hafen der Liebe hinein. Ja.
Naja, bildende Kunst spielt bei mir ja sowieso immer eine Rolle und in dieses Sonett schwimmt Cy Twombly mit seiner gigantischen 12 riesigen Bilder von der Lepanto-Schlacht da im Brandhorst-Museum in München. Weiß ich, also wenn ich in München bin, gucke ich mir das immer an. Und natürlich die anderen Sachen von ihm auch. Also ist einfach ein grandioser Maler, der es geschafft hat, sich nicht eine Naivität zu behalten, sondern zu erarbeiten. Das muss man erstmal so alles können. Und ja, und wir lieben den sehr. Also meine Frau und ich, da haben wir auch so einen Austausch und wir haben auch dicke Cy Twombly-Bücher, aber das jetzt nur am Rande. In mein eines Sonett ist er hineingeschwommen, da kommt es nicht so drauf an, ob man den so kennt, da soll man sich einfach dann was vorstellen. Ich lese dieses Sonett mal vor, weil es eins von denen ist, die so in der Corona-Zeit, die sich mit Corona auch auseinandersetzen. Das war also 2020 hatte ich ein Stipendium in Schreyan. Das ist absolut JWD. Man kriegte da fast gar nichts von mit. Da war ich ein Vierteljahr. Dann in Schreyan im Wendland wieder mal. Da sah man dann bald keine Kondensstreifen mehr, man hörte kaum noch einen Trecker und Fuchs und Hase kam tatsächlich bis vor die Haustür. Man merkte die Natur, holt sich ihr Gelände zurück, merkte man richtig im Wendland. Und dann war ich noch ein Vierteljahr oben im Hochharz. Ja, so. Und also ich war praktisch so immer im Freien. Na, bin ein paar hundert Kilometer durch tote, sterbende und auch noch lebendige Wälder da oben gelaufen im Harz. Ja. So, und das eine, so nett, wo Cy Twombly reingeschwommen ist, ist wahrscheinlich bei mir auch nicht zu vermeiden, ist dieses. Die Erde trägt den Himmel als Corona. Der Zeitumsegler sieht es, der Pilot erschwebt es. Was maskiert, sehen Erdbewohner beim Probelauf für den Erstickungstod? Ich sehe Sturmgewölk und Himmelskriecher in Bestform über niemands Land dahin, Germaniens nie geschriebene Wolkenbücher, Lepanto-Schlachten von Cy Twombly drin. Ich bin in diesem Jahr so weit gekommen durch diese umgekehrte hohe See und bin in Cirrus Nimbus-Zeit geschwommen, bis ich schon nicht mehr weiß, dass ich vergehe. Vergehen sehe ich menschliches Gelände, vergesse oben, unten, Anfang, Ende. Ja, wenn man in dieser Zeit eben so wie ich immer draußen war, konnte man tatsächlich die Erfahrung machen, solche Himmel wie 2020 habe ich jedenfalls in diesen Gegenden so gehäuft und unwahrscheinlich so überhaupt noch nicht gesehen. Das ist so, das steht jetzt hier drin.
Ja, die Hohe See ist ja dann auch Niemandsland eigentlich. Ne? Das beides schließt sich nicht
naja,
aus. Ne?
Diese umgekehrte,
oder umgekehrt, das Niemandsland wird Hohe See. Dann,
ja, ja, diese ne, aber diese umgekehrte Hohe See spielt natürlich auch noch auf William Wordsworth an, da, also den großen englischen Romantiker, da gibt es auch diese Metapher in einem berühmten Gedicht davon, dass die umgekehrte Hohe See da oben ist. Also die umgekehrte See. Das, also wie gesagt, es gibt nichts, was von mir ist. Das meiste ist von anderen hier in meinem Band.
Ja. Ja, wir haben auch das Ende noch im Blick. Vielleicht noch ein Gedicht zum Schluss und dann können wir natürlich auch noch mal ein paar Fragen aufnehmen.
Ja, können wir machen.
Oder zwei oder drei noch zum Schluss, je nachdem, wie du möchtest.
Mhm. Ah ja, dann ich habe ja auch eins, was ich meiner lieben Freundin Nancy Jünger geschrieben habe, das lese ich mal vor. So, weil das auch so. Auf allen Irrwegen streut meine Schwester kein Gekrümel für Tauben, Knochensplitter, wenn der Knochenbrecherhund nachts umgeht. Die Aufzuchtbox meiner zerbissenen Schwester ist zerfurcht von ihrer Schönschrift. Diamanten fährt ihr Fingernagel überall Schlittschuh. Drüber, drüber kommt haarsträubende Schwester. Sie singt, das ist der Finkenschlag des Schneefalls. Sie tunkt die Streichelaxt, wo ein Sherryrest glüht, schlägt sich durchs Eis, Asche entfacht sie im Ofen, im dunklen Spiegel die Niemandslandschwester teilt mit dem Fingerknochen das Panzerglas, sagt, da geht es nach draußen, drin schon steigert sie mich zum Bruder, Hans zu Hänsel und Hunger zu Hünger. Hänsel aber nicht mit Ä, sondern mit E. Und damit ist aber wiederum auch nicht Kerstin Hänsel, die ich auch gut leiden kann, gemeint, sondern noch was anderes. Müssen Sie selber drauf kommen. Das sage ich jetzt hier nicht. Im Leib, Herz umgedreht, schreit Liebe Hass und wäre stumm noch schallendes Entsetzen. Die Lilie stinkt so, tot, so wabert Aas, Geruch herab von Lofots Stockfischplätzen. Rings brodelt Leben mehr als anderswo und fruchtbar wird selbst Tod, das Leben haut sich, wo Hochsee so auf Hochland prallt, es graust mich. Opfert derart auch Liebe, Sind wir so? Bei Eismeers Ebbe, Liebste, lass uns waten durch diesen lebenstollen Todesstreifen und uns bedankend Thüsentag vom Maten den Braten noch in Aquavit ersäufen. Wir fahren manchmal hoch auf den Lofot, doch sucht viel lieber Irland unser Boot.
Ja, wunderbar, dass wir dich hören konnten. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich dich hier moderieren durfte.
Ja. War prima mit euch. Hat Spaß gemacht.